Ja, guten Morgen. Ich grüße euch auch. Ja. Ja, wisst ihr, das mit den Moderatoren, das ist ja dann immer so eine Sache. Ne? Also das Thema ist nicht ganz so, wie du es beschrieben hast. Ja, nee, ich hatte das ja auch so ein bisschen so gesagt, aber das ist nur ein Punkt. Es geht über die Gemeinschaft drüber hinaus. Also vor allen Dingen wird es heute darum gehen, wie wir als Geschwister miteinander umgehen. Und auch einiges über Gemeindearbeit werde ich erzählen. Und das, ich denke, das ist ein wichtiges Thema für jede Gemeinde, also eigentlich auch für euch. Ja, also seid da keine Ausnahme. Ja, in der Gemeinde geht es ja generell, wenn man sich dazu überlegt, da geht es um Veränderung von Menschen, da geht es um Wachstum, da geht es um geistliche Kämpfe, da geht es darum, den Teufel niederzuringen. Und es geht auch, wenn wir ehrlich sind, um Versagen. Das gehört auch dazu. Also das Thema möchte ich heute entfalten anhand mehrerer Begebenheiten in der Apostelgeschichte. Und zwar insbesondere an einem Mann wird das festgemacht. Okay, dann springen wir direkt rein. Wir befinden uns in der Apostelgeschichte 13. Und da wird Folgendes erzählt. Da sitzen jetzt ein paar Christen zusammen und die sind dem Herrn am Dienen und am Beten. Und plötzlich kommt der Heilige Geist über sie und sagt jetzt, sondert mir Barnabas und Paulus aus zum Dienst. Und darauf begehen Barnabas und Paulus ihre erste Missionsreise. Und sie nehmen einen sehr jungen Mann mit, der heißt Markus, der als ihr Gehilfe oder Diener ihnen dienen soll. Okay, dann segeln sie von, wo ist das, sie gingen erstmal nach Seleucia und von da aus segelten sie dann nach Zypern, durchquerten die ganze Insel. Und da gab es einen Prokonsul, der hatte sich sehr für den Glauben interessiert. Aber es gab da so einen Gegenspieler, so einen Magier. Und der wollte das verhindern. Aber Gott schlug ihn mit Blindheit. Der Prokonsul kam zum Glauben. Eine schöne Geschichte, die die beiden auf Zypern, beziehungsweise die drei auf Zypern erlebt haben. Gut, sie segeln von Zypern dann nach Perge in Pamphylien. Und dann passiert etwas sehr Überraschendes. Das ist wirklich überraschend. Und wir sind jetzt in Apostelgeschichte 15. Dieser junge Mann, der Markus, der sagt jetzt zu den beiden anderen, wisst ihr was, ich bin mal weg. Tschüss, ich gehe zurück nach Jerusalem. Na, der lässt die beiden einfach im Stich. Na, die sind auf Missionsreise. Missionsreise war früher gefährlich, heute auch. Du musst dich eben auf den anderen verlassen können. Das ist sehr, sehr wichtig. Gerade in der Missionsarbeit. Was macht der? Der geht einfach. Einfach ist er weg. Und Jesus hat da eine ganz klare Meinung zu, wenn es um Nachfolge geht. Jesus sagt nämlich in Lukas 9, 62, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Und genau das ist das, was Markus macht. Er hat angefangen, für das Reich Gottes zu arbeiten und dann haut er einfach ab. Keine Lust mehr. Die Gründe stehen nicht im Text drin. Hatte er keine Lust mehr? Hatte er sich was anderes vorgestellt unter dieser Reise? War es ihm zu anstrengend? Hatte er Heimweh? All das wissen wir nicht. Wir wissen nur, er verlässt Barnabas und Paulus. Und die beiden stehen alleine da. Ich weiß nicht, ob in der Gemeinde, oder sagen wir mal so, in der Gemeindearbeit ist das nicht viel anders wie in der Missionsarbeit. Wenn ihr jetzt hier Gemeinde habt, dann ist es wichtig, dass man sich auf seine Geschwister verlassen kann, dass man ihnen vertrauen kann, dass gegenseitiger Respekt da ist. Und das ist deshalb so wichtig, weil Paulus schreibt in Epheser 6, 12, da schreibt er uns einen ganz prägnanten Vers, der wichtig ist. der ist super wichtig. Da schreibt der Paulus, denn wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürchte, gegen die Fürsten und Mächtigen, nämlich gegen die Herrscher dieser Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen. Nein, Moment, das habe ich irgendwie falsch gelesen. Denn wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Fürsten und Mächtige, nämlich gegen die Herrscher der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, gegen die bösen Geister in den himmlischen Regionen. Deshalb ist das so wichtig, dass wir zusammenhalten, dass jeder füreinander da ist. Denn es ist nicht einfach irgendein Kampf, sondern es ist ein geistiger Kampf. Und der ist nicht alleine zu gewinnen. Das geht nicht. Das wird nicht funktionieren. Also der Markus, der verlässt jetzt die beiden. Und das ist natürlich für sie sehr schwierig. Plötzlich ist der Mitarbeiter weg. Man hatte ihm vielleicht Aufgaben anvertraut und auf einmal ist er weg. Und ich weiß nicht, ob ihr das in der Gemeinde auch schon mal erlebt habt, da ist plötzlich ein Bruder weg oder eine Schwester. Sagt, tschüss, ich bin weg, macht euren Kram alleine. Da kommt mehr Arbeit auf euch zu. Und vielleicht hat man mit jemandem auch wirklich schon geistliche Kämpfe gewonnen. Man hat Seite und Seite an Seite für das Reich Gottes gekämpft. Und dann ist dieser Mensch weg. Und da ist natürlich auch persönliche Enttäuschung vorhanden. Das ist keine einfache Situation. Und jeder, der geht, hinterlässt eine Lücke. Da kann man drauf wetten. Nun jedenfalls, Barnabas und Paulus waren jetzt alleine. Sie mussten sich halt alleine durchschlagen. Aber die setzen diese Reise fort. Und die wird ein Riesenerfolg. Sie erleben zahlreiche Wunder, zahlreiche Zeichen. Viele Menschen kommen zum Glauben und zahlreiche neue Gemeinden entstehen. Es war also ein Riesenerfolg. Und weil das so ein Erfolg war, setzen sie die Missionsreise fort. Oder planen eine zweite Missionsreise. Und bei der zweiten Missionsreise, als Barnabas und Paulus sich treffen, da passiert wieder was unerwartet. Da taucht plötzlich der Markus wieder auf und sagt, hey, hier bin ich wieder. Wie sieht's aus? Kann ich wieder mit? Der Barnabas ist dafür. Der würde den Markus gerne wieder mitnehmen. Man muss natürlich sagen, Barnabas und Markus waren verwandt. Also entweder war Markus der Neffe oder Cousin vom Barnabas. Jedenfalls sieht der Paulus das komplett anders. Der will den Typen nicht mehr mitnehmen. Ich weiß nicht, welche Worte Paulus gewählt hat, aber er wird sowas gesagt haben, ich sage das mal mit meinen Worten, mit dem Typ doch nie wieder, den kannst du doch vergessen, der wird wieder abhauen, brauchen wir nicht. Wir wissen nicht, wie das Gespräch im Einzelnen lief, aber im griechischen Text heißt es, sie gerieten in einen hitzigen Streit miteinander. Also es wurde richtig hitzig zwischen den beiden. Und die Fronten waren derart verhärtet, also wirklich so verhärtet, dass die beiden sich voneinander getrennt haben. Barnabas reiste mit Markus nach Zypern. Der Paulus schnappte sich den Silas und ging nach Syrien. Also die haben sich da wirklich getrennt. Soweit wir wissen, war das die einzige und letzte Missionsreise, die die beiden Brüder zusammen gemacht haben. Also da ist eine Trennung, ein Riss aufgrund, ich sage es jetzt mal salopp, von einer dummen Meinung. Und ich bin viel in Gemeinden unterwegs, also auch in verschiedenen anderen Gemeinden und auch gewesen. Das hängt damit zusammen, dass ich viel umgezogen bin. Ich habe nicht immer die Gemeinde gewechselt, das nicht. Ich bin aber viel umgezogen. Und ich habe viele Diskussionen mitgekriegt über Ausrichtung der Gemeinde, wo wollen wir hin, oder Ausrichtung eines Bibelkreises. Und ich habe häufig festgestellt, Geschwister benutzen geistliche Prinzipien, um ihre Meinung zu verklausulieren. In den meisten Unterschieden, es gibt geistliche Prinzipien, versteht mich nicht falsch, und die sind wichtig. Aber in den meisten Diskussionen geht es eigentlich nur um Meinung. Und Barnabas oder Paulus, die wussten beide nicht, was aus Markus wird. Es war ihre Meinung. Und sie haben sich getrennt. Wenn ihr darüber nachdenkt, also da ist jetzt dieser junge Mann und der haut ab, wie würdet ihr reagieren? Würdet ihr die Position von Paulus vertreten, also mit dem nie wieder, oder die Position von Barnabas? Ich versuch's nochmal. Lasst das mal gedanklich kreisen. Ich will nur eins dazu sagen. Macht es euch nicht zu leicht. Wenn du dich um einen Bruder kümmerst, dann musst du auch Zeit investieren. Und du musst immer damit rechnen, dass er dich wieder enttäuscht. Also Barnabas und Paulus trennen sich voneinander. Damit ist jetzt aber die Geschichte von diesem jungen Markus noch nicht erzählt. Die Geschichte von Markus geht weiter. Und wenn man jetzt ein aufmerksamer Leser des Neuen Testaments ist, dann fällt einem was auf. Ein paar Briefe später taucht dieser Markus als Mitarbeiter des Paulus auf. Kolosser 4,10, Philemon 24, da taucht der Typ auf einmal wieder auf. Was ist da passiert? Und es kommt doch dicker. Da schreibt Paulus nämlich im 2. Timotheus 4,21. Da schreibt Paulus, Lukas ist alleine bei mir. Markus, nimm zu dir und bringe ihn mit dir mit, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Also Paulus trennt sich von Barnabas und irgendwie ein paar Jahre später darf der Markus mit ihm zusammenarbeiten. Das ist schon enorm, finde ich. Und das zeigt aber auch die Veränderung beim Paulus. Also das ist jetzt auch ein paar Jahre später. Na? Als Barnabas und Paulus sich trennen, da sind die noch relativ jung. Also ein paar Jahre später hat Paulus sich verändert. Und es gibt noch eine interessante Stelle und man schmunzelt manchmal nur im NT, wenn man da richtig weiter sucht und parallele Bezüge findet. Der Paulus hatte sich von Barnabas getrennt, weil der Markus weggelaufen war. In seinen älteren Jahren, als Paulus schon im Gefängnis ist, unterstützt er einen Mann, nämlich einen Sklaven, der von seinem Herrn weggelaufen war. Und ein Sklave, der im Römischen Reich flüchtig ist, da ist kein Spaß. Das ist eine richtig kriminelle Handlung. Der Paulus schreibt einen ganzen Brief an diesen Philemon, nur um diesen Sklaven zu rechtfertigen, der von diesem Philemon weggelaufen war. Da sehen wir, wie Paulus sich verändert. Menschen verändern sich, insbesondere Geschwister. Das habe ich ja einleitend schon gesagt. Es geht in Gemeinde auch um Veränderung. Und hier sehen wir ganz klar, dass auch ein Paulus sich verändert hat zum Guten. Aber die Geschichte von unserem Markus geht noch weiter. Na? Aber eins will ich vielleicht noch sagen, was vielleicht auch eine Sache ist. Vielleicht war die Reaktion von Paulus auch gar nicht so falsch. Ich meine, er hat klar gesagt, was Sache ist. Und ich habe manchmal den Eindruck, das muss auch geschehen. Vielleicht war es für Markus wichtig, dass die beiden sich getrennt haben, damit er erstmal verstanden hat, was er für einen Schaden angerichtet hat. Vielleicht wurde ihm dadurch bewusst, was er eigentlich für einen großen Fehler gemacht hat. Also vielleicht war die Ansprache von Paulus wichtig. Und ich denke, auch in Gemeinden ist es wichtig, auch klare Sachen zu benennen. Ich weiß, man will niemanden verletzen, man will niemanden auf die Füße treten, das ist auch alles richtig. Aber es gibt auch Punkte, wo man was sagen muss. Wenn wir an Jesus Christus denken, als er auferstanden ist, das Erste, was er macht, der packt sich den Petrus und spricht ihn dreimal auf seine Verleugnung an. Dreimal spricht er ihn darauf an. Aber auch dreimal sagt er zu Petrus, weide meine Lämmer. Also er gibt ihm weiterhin eine Aufgabe. Aber dreimal spricht er ihn darauf an und kritisiert ihn und dreimal gibt er ihm die Aufgabe. Also Jesus ist eigentlich die Kombination von Barnabas und Paulus. Auf der einen Seite klar was zu sagen und auf der anderen Seite aber auch die Annahme. Und das ist auch wichtig in Gemeinden. Die Trennung zwischen Paulus und Barnabas, die hatte sogar einen Vorteil. Sieht man vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber es konnte jetzt Folgendes passieren. Ein erfahrener Missionar konnte mit seinem Schüler gleichzeitig in zwei verschiedenen Gebieten arbeiten. Und das ist ein Vorteil. Manchmal kann aber auch eine Trennung sinnvoll sein oder sogar notwendig. Die kann auch notwendig und manchmal ist sie zwingend. Ich will euch ein Beispiel erzählen. Ich war vor ein paar Jahren in einer Gemeinde und da hatte ich mich auch einem Bibelkreis angeschlossen und das gefiel mir eigentlich ganz gut. Nur da fiel mir ein Typ auf, der war sehr komisch. Jedes Mal, wenn unser Leiter den Bibelabend beendet hatte, fing er an, den Bibelabend zu kritisieren. Und es war immer das Gleiche, er hätte sich mehr politische Aufarbeitung gewünscht. Die Weltpolitik ist so wichtig und wir reden da jetzt nur über Bibelverse. Unmöglicher Typ, hatte auch diese Gabe, das Gespräch permanent an sich zu reißen. Also der war schon ungewöhnlich. Gut, ich war neu. Ich habe gedacht, das wird der Leiter schon wissen und registrieren. Aber nach kurzer Zeit passierte Folgendes. Der Leiter schied aus der Gemeindearbeit aus und er fragte mich, ob ich jetzt das übernehmen würde mit einem Kollegen zusammen. Da ich ja christlich bin, habe ich gesagt, ja, machen wir doch. Und naja, jedenfalls egal, ob mein Kollege den Abend geleitet hat oder ich, es kam immer wieder das Gleiche. Wir müssen noch mehr Politik machen, hier nicht Bibel. Und was mich da so am meisten wurmte, war, ich hatte den Eindruck, der Versuch, das Wort Gottes zu blockieren. Und ich war in einer immer schlechteren Verfassung deswegen, also was so meinen Zornpegel betrifft. Und irgendwann hielt ich einen Abend und es bot sich so an, dass ich tatsächlich drei politische Themen in einer Bibelarbeit gepackt habe. Was macht der Typ? Nach dem Abend kam er an, also jetzt die drei Themen, die hätte ich mir aber politisch gewünscht. Also genau die drei Themen, die ich angesprochen habe, die hätte er sich gewünscht. Also er hat nicht mal zugehört. Der hat nicht mal richtig zugehört. Und jedenfalls, die Woche drauf rief er mich an. Und da kam wieder die gleiche Geschichte. Ja, mittlerweile hatte ich so einen Hals. Der wurde immer dicker. Ich habe mich ja versucht zurückzuhalten, aber irgendwann bin ich explodiert. Da habe ich ihm gesagt, pass mal auf, wenn du das nochmal machst, dann kannst du gerne gehen. Was? Das kann doch nicht. Du setzt mir jetzt die Pistole auf die Brust. Ah, das geht doch nicht. Nee, dann komme ich nicht mehr. Gut, ich war noch relativ neu in dem Bibelkreis und ich wusste nicht, wie die Geschwister das aufnehmen. Also ich habe eben beim nächsten Abend habe ich denen das erklärt, wie das gelaufen ist. Ich wusste jetzt nicht, ob die mich steinigen oder ob ich ein böser Mensch auf einmal bin. Und ich war dann überrascht, wie erleichtert alle waren, dass der nicht mehr kommt. Und insbesondere die Frauen, die haben mir dann später gesagt, der war auch ganz schön frauenfeindlich. Aber es ist interessant, wir haben nicht viel darüber, Christen reden nicht so gerne über andere. So konnte er sich eine Zeit lang bewegen, aber als es jetzt raus war, waren wirklich alle froh und glücklich, dass der Mann nicht mehr kam. Also Trennung ist manchmal sinnvoll und ist notwendig. Paulus und Barnabas trennen sich, aber keine Sorge, die haben sich wieder versöhnt. Auf der dritten Missionsreise des Paulus schreibt er einen Brief, das ist der Korintherbrief, der erste. Und im 1. Korinther 9, 5 und 6 verteidigt der Paulus den Barnabas und sich selbst gegen bestimmte Vorwürfe. Also daraus können wir schließen, dass er Barnabas weiter unterstützt hat und die beiden sicherlich ein gutes Verhältnis hatten. Er nahm ja auch den Markus mit, der Paulus. So, die Geschichte von Markus geht aber weiter, denn noch ein anderer Apostel meldet sich zu Wort. Da gibt's noch einen, der was zu Markus zu sagen hat. Und zwar ist das Petrus. 1. Petrus 5,13. Es grüßt euch aus Babylon die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist, und mein Sohn Markus. Also der Markus ist sein Sohn. Das ist natürlich nicht leiblich gemeint, sondern ist einfach eine Ehrerbietung. Also das bedeutet aber in der Regel dann auch, dass es ein Lehrer-Schüler-Verhältnis gibt. Also es ist schon interessant, dieser Typ, dieser Markus, ne, der haut ab, lässt die anderen im Stich und später wird er ein ganz wichtiger Mitarbeiter von zwei ganz großen Aposteln, Paulus und Petrus. Das finde ich sensationell. Man könnte das alles überschreiben mit dem Markus vom Zero to Hero. Damit ist die Geschichte aber immer noch nicht erzählt. Die ist immer noch nicht erzählt von Markus. Die Geschichte geht nämlich weiter. Aber dazu müssen wir einen kurzen Zeitsprung ins 4. Jahrhundert machen. Das steht dann nicht mehr in der Bibel. Jetzt darf ich das erste Bild bitten. Also im 4. Jahrhundert hat wieder ein anderer Typ gelebt. Den nennt man Eusebius von Caesarea. Der hat also von 260 bis 339 gelebt. Der Typ ist sehr wichtig in der ganzen Kirchengeschichte. Das ist eine Abbildung von dem Rabula-Evangeliar aus dem 6. Jahrhundert. Ein Evangeliar besteht nur aus Evangelien, also vier Stück. Und der Typ ist deshalb abgebildet, weil der die erste Konkordanz erfunden hat. Allerdings nur für die Evangelien. Der hat im 4. Jahrhundert eine Konkordanz erfunden. Eusebius von Caesarea hat eine Geschichtschronik geschrieben, die bis zum 16. Jahrhundert die wichtigste Quelle der Antike war. Und Eusebius hat noch was geschrieben, und das ist wunderbar, die erste Kirchengeschichte. Er hat sich überlegt, wir haben drei Jahrhunderte Kirche, jetzt wird mal Zeit, eine Kirchengeschichte zu schreiben. Und das macht er. Die Kirchengeschichte von ihm, die könnt ihr alle kaufen, ich habe auch ein Exemplar zu Hause, die ist in zig Sprachen übersetzt und jedes Jahr erscheint eine neue Dissertation über diese Kirchengeschichte. Die ist die wichtigste, weil sie ganz nah an den Ereignissen ist. Und der Typ war aber auch gleichzeitig der Leiter der Bibliothek von Caesarea. Und seine zwei Vorgänger hatten damit angefangen, alles, was sie an christlicher Literatur oder an Bibel in der Hand bekommen, in diesem Skriptorium zu kopieren. Also da wurde ganz, ganz viel kopiert. In der Zeit, im 4. Jahrhundert, schätzt man, dass dort ungefähr 30.000 Schriften gelegen haben. Ich erzähle das deshalb, um euch zu erklären, der Typ, der die erste Kirchengeschichte geschrieben hat, war jemand ganz Besonderes. Das war ein hochintelligenter Mensch und der hatte Zugang zu zahlreichen Quellenmaterial in dieser Bibliothek. Also der ist der optimale Mann dafür gewesen, eine Kirchengeschichte zu schreiben. So, und von Eusebius erfahren wir jetzt aus seiner Kirchengeschichte, dass der Markus der Erste war, der in Ägypten eine Gemeinde gegründet hat und später Bischof von Alexandria wird. Und wir erfahren noch was, das ist jetzt ganz wichtig, wir erfahren von Eusebius, dass Markus ein Evangelium geschrieben hat. Ja, der Markus hat ein Evangelium geschrieben. Aber das Interessante ist, im eigentlichen Sinne ist das nicht das Evangelium nach Markus, sondern nach einer anderen Person. Jetzt darf ich, im Moment noch mit dem Bild 2, genau. Was Eusebius schreibt eben in seinem fünften Buch über das Evangelium nach Markus. Und er zitiert jemanden. Und zwar ist das Bischof Papias von Hierapolis. Und der hat 60 bis 120 nach Christus gelebt. Und der Typ ist interessant, weil der kannte noch Johannes den Apostel. Das heißt, die folgende Aussage, die ich euch jetzt präsentiere, da haben wir eine direkte Überlieferungslinie von Johannes zu Papias. Die kannten sich. Also diese Information ist sehr vertrauenswürdig. So, jetzt darf ich um Bild 2 bitten. Kann man das überhaupt sehen? Halbwegs, ne? Ja gut, ich lese auf jeden Fall auch. Also auch dies lehrte der Presbyter. Damit ist bei ihm immer Johannes gemeint. Markus hat die Worte und Taten des Herrn, an die er sich als Dolmetscher des Petrus erinnerte. Genau allerdings nicht der Reihe nach aufgeschrieben. Denn er hatte den Herrn nicht gehört und nicht begleitet. Wohl aber folgte er später, wie gesagt, dem Petrus, welcher seine Lehrvorträge nach den Bedürfnissen einrichtete, nicht aber so, dass er eine zusammenhängende Darstellung der Reden des Herrn gegeben hätte. Es ist daher keineswegs ein Fehler des Markus, wenn er einiges so aufzeichnete, wie es ihm das Gedächtnis eingab. Denn für eins trug er Sorge, nichts von dem, was er gehört hatte, auszulassen oder sich im Berichte einer Lüge schuldig zu machen. Also, daraus folgen zwei Sachen. Das Markus-Evangelium ist eigentlich das Evangelium nach Petrus. Und der Markus war der Dolmetscher des Petrus. Ja, immer wenn Petrus in Rom war, wird der Markus ihn die Vorträge auf Latein übersetzt haben. Oder wird simultan übersetzt haben. Also, ich finde die Geschichte von Markus absolut spannend, absolut genial. Da ist ein Typ, der haut ab, lässt die anderen im Stich und der wird dann plötzlich einer der wichtigsten Mitarbeiter, die es in der frühen Kirche gibt und darf sogar ein Evangelium schreiben. Und zum Schluss, wenn du schon einmal abgehauen bist, du hast andere im Stich gelassen, wenn das auf dich zutrifft wie Markus, dann kannst du jederzeit zurückkommen. Ich habe vorhin Lukas zitiert, als Jesus sagt, wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, ist nicht würdig. Das ist aber eine Momentaufnahme. Das ist keine Beschreibung eines ganzen Lebens. Das stimmt in dem Moment. Aber jederzeit kannst du zurückkommen. Und das ist das Schöne. Und das sehen wir hier am Markus, was für ein wertvoller Mitarbeiter er gewesen ist. Amen.